Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Gerald Bayroth.
Das öffentliche Leben ist fast zum Erliegen gekommen, auch das jüdische. Doch es gibt Online-Gottesdienste, Online-Kongresse und auch Sprechstunden am Telefon. Wir schauen uns das gleich näher an und damit herzlich willkommen. Die spanische Inquisition, sie wirkt bis heute nach, denn für viele Juden war sie eine Katastrophe im 15. und 16. Jahrhundert. Sie mussten zum Christentum konvertieren oder sie mussten das Land verlassen. Heutzutage sind ihre Nachfahren auf der ganzen Welt zu finden und sie heißen bis heute sephardische Juden, also spanische Juden. Bis Herbst letzten Jahres konnten sephardische Juden ihre spanische Staatsbürgerschaft zurückfordern und jetzt warten sie auf ihren Bescheid. Julian Bernstein hat in Montreal in Kanada Juden getroffen, die die spanische Staatsbürgerschaft beantragt haben. Und er hat auch die Nachfahren derer getroffen, die zum Christentum konvertiert sind, sogenannte Conversos.
In der St. Kevin Street in Montreal steht ein unscheinbares Backsteingebäude. Es ist die Synagoge der ältesten jüdischen Gemeinde Kanadas, gegründet im Jahr 1760. Ihr hebräischer Name Sheret Israel, was auf Deutsch ungefähr so viel heißt wie der Rest von Israel. Der Volksmund in Montreal nennt sie allerdings nur The Spanish. Denn die Synagoge ist das religiöse Zentrum der 25.000 sephardischen, der spanischstämmigen Juden Montreals. Vor ihr wartet Juan Hernandez Villafuerte. Der gebürtige Mexikaner ist aufgeregt. Für ihn ist es der erste Besuch in einer Synagoge. Kein ganz ungewöhnlicher Besuch wohlgemerkt, denn der 41-Jährige hat sich, obwohl als Christ aufgewachsen, zuvor bereits Jahre mit dem Judentum beschäftigt.
So I was always a little bit of a geek myself.
Hernandez Villafuerte bezeichnet sich selbst als Eigenbrötler. Er berichtet, dass er in den späten 90ern, als seine Klassenkameraden sich für Computerspiele interessierten, sich mit der Geschichte der spanischen Inquisition auseinandergesetzt hat. Dabei sei ihm aufgefallen, dass einige Opfer der Inquisition seinen Nachnamen trugen.
So that's when I started to get interested in all that.
Sein Interesse war geweckt. Und zwar speziell für das Judentum. Denn die Inquisition richtete sich häufig gegen sogenannte Conversos. Gegen Juden, die durch äußeren Druck zum Katholizismus konvertiert sind. Allein im 15. Jahrhundert dürften es mehrere 10.000 gewesen sein. Doch der Übertritt half ihnen wenig. Denn die Konvertiten wurden verdächtigt, auch weiterhin ihrem jüdischen Glauben anzuhängen. Tatsächlich hielten viele Conversos im Geheimen an jüdischen Ritualen fest. Die andauernde Verfolgung trieb sie in entlegene Bereiche des spanischen Imperiums. Besonders viele gingen nach Lateinamerika, wo heute zahlreiche Nachkommen leben. Genetiker vermuten gar, dass bis zu 25% aller Latinos direkte Nachfahren der Conversos sind. Auch Hernandez Villafuerte hat das immer von sich vermutet. Gewissheit hat er jedoch erst seit kurzem. Die Führung durch die Synagoge beginnt mit Mincha, dem Nachmittagsgebet. 15 Männer haben sich dafür in einem Nebensaal der Synagoge versammelt. Ihre neugierigen Besucher begrüßen sie mit einem Nicken. Der Kantor betet routiniert in sephardischer Tradition. Hernandez Villafuerte hört aufmerksam zu. So ähnlich haben vielleicht einmal seine Vorfahren geklungen. Letzten Sommer hat er dank mexikanischer Archive seinen Stammbaum 14 oder 15 Generationen, genau wisse er es nicht mehr, zurückverfolgt. Schlussendlich konnte er seine Converso-Wurzel nachweisen. Seither treibt ihn die Frage um, wie seine Ahnen die mutmaßlich erzwungene Konversion zum Christentum empfunden haben. Zu einer Religion, die nicht die ihre war.
It's really so unfair, because at some point I think that my ancestors will have liked to remain in the religion.
Das sei unfair, sagt er. Vermutlich hätten sie ihren eigentlichen Glauben lieber weitergelebt. Ausschlaggebend für die langwierige Archivrecherche war jedoch nicht nur Identitätssuche und historisches Interesse. Hernández Villafuerte hat kürzlich die spanische Staatsbürgerschaft beantragt. Auf der Grundlage von Gesetz Nummer 12 aus dem Jahr 2015. Die Nachfahren verfolgter spanischer Juden sowie Konvertiten konnten durch dieses Gesetz bis Ende September vorigen Jahres die spanische Staatsbürgerschaft beantragen, vorausgesetzt, sie können ihre Herkunft nachweisen. Das Gesetz ist der Versuch einer Wiedergutmachung für die Vertreibung der Juden im Jahr 1492 durch das Alhambra-Edikt. Das Verfahren ist jedoch aufwendig und teuer.
Ils ont mis une espèce de guérilla bureaucratique.
Spanien führe gegen die Antragsteller so etwas wie einen monatelang bürokratischen Kleinkrieg, findet Raphael Assor.
Comme en athlétisme, la course à la haie, avec des obstacles.
Das Ganze sei wie ein permanenter Hindernislauf. Assor sitzt nur wenige hundert Meter von der Synagoge entfernt, in seinem Büro der Communauté Séfarade Unifiée, der sephardischen Gemeindevertretung der Provinz Quebec. Kaum jemand kennt das Gesetz so gut wie er. Denn im Auftrag der Gemeinde begleitet er bis heute zahlreiche Interessenten durch den komplizierten Antragsprozess. Der Andrang hat ihn überrascht.
Au départ, on pensait peut-être qu'on aurait 50.
Am Anfang hätten sie gedacht, es gäbe vielleicht 50, maximal 100 Interessenten. Letztlich bekamen sie hunderte Anfragen, die meisten aus Montreal, aber auch viele aus Toronto, New York und immer wieder von Nachfahren der Conversos aus Lateinamerika. Aus Mangel an Ressourcen musste sich die Gemeinde am Ende auf 300 Dossiers beschränken. Den Andrang erklärt sich Assor durch die emotionale Verbindung, die auch heute noch viele sephardische Juden zu Spanien haben.
Beaucoup d'entre nous.
Für viele sephardische Juden sei Spanisch die Muttersprache. Genauer gesagt ein spanischer Dialekt, zum Beispiel Ladino oder im Fall von Assor, Haketia. Assor ist in Marokko aufgewachsen, wo seine Familie das Spanische über die Jahrhunderte bewahrt hat.
Quand je vivais au Maroc, les vacances étaient en Espagne. La musique, c'était en espagnol.
In seiner Kindheit in Marokko seien sie immer nach Spanien in Urlaub gefahren. Sie hätten auch spanische Musik gehört. Und wenn er Dummheiten machte, habe ihn seine Mutter natürlich auf Spanisch ausgeschimpft. Der Bezug zu dem Land, sagt er, sei also immer da gewesen. Auch wenn sie in ihren Urlauben damals in der Franco-Ära gespürt hätten, dass die Juden in Spanien keinen wirklichen Platz hatten.
On sentait bien qu'il n'y avait pas de place pour les Juifs.
Das, so hofft er, könnte sich durch die zahlreichen Antragsteller ändern. Durch Juden, die, wenn sie ihren Pass bekommen, nach Spanien übersiedeln. Jüdisches Leben könnte in Spanien so wieder ein Stück weit präsenter werden. Selbst möchte Assor aber lieber in Kanada bleiben. Trotzdem hat auch er die spanische Staatsbürgerschaft beantragt. Kürzlich bekam er seinen Pass.
C'était comme une petite réparation quelque part moralement.
Das war wie eine kleine moralische Reparation, sagt er, vor allem für seine Eltern und Vorfahren. Dafür ist er Spanien dankbar. Kritisch sehen Assor und die Gemeinde allerdings die zeitliche Begrenzung des Gesetzes. Diejenigen, die ihre Anträge nicht mehr fristgerecht einreichen konnten, sind enttäuscht.
Ils voulaient faire n'importe quoi pour pouvoir entrer dans le système.
Es habe Gemeindemitglieder gegeben, die alles Mögliche unternehmen wollten, um doch noch an dem Verfahren teilzunehmen. Aber die Frist sei nun mal abgelaufen. Die sephardische Gemeinde fordert daher, die Gültigkeit des Gesetzes zu verlängern. Weltweit haben immerhin rund 130.000 Antragsteller ihre Unterlagen einreichen können. Darunter auch Juan Hernández Villafuerte.
Ça c'est style séfarade.
Nach dem Nachmittagsgebet mustert er neugierig die Tora-Rollen. Während aschkenasische Gemeinden ihre Rollen traditionell mit Vorhängen schützen, befinden sie sich in der Montrealer Synagoge Sheherit Israel in den orientalischen Tikkim. Das sind reich verzierte, abschließbare Boxen aus Holz und Metall. In der kommenden Stunde lernt Hernández Villafuerte viele weitere Details der sephardischen Kultur kennen. Am Ende ist er beeindruckt.
At some point I knew that I had to do it.
Ich habe gewusst, dass ich irgendwann hierher kommen musste, sagt er. Für diese Erfahrung sei er dankbar. Wie es nun weitergehen soll mit seiner Beschäftigung mit dem Judentum, weiß er noch nicht. Auch ist unklar, ob sein Antrag auf die spanische Staatsbürgerschaft Erfolg haben wird. Aber das sei gar nicht so wichtig, meint er. Immerhin wisse er nun durch seine Ahnenforschung, wer er sei.
I mean, I'm not sure whether I will get a Spanish citizenship or not, but at least I know who I am.
Die Suche nach den eigenen Wurzeln, Julian Bernstein über die Nachfahren der Juden, die einst in Spanien lebten. Jüdisches Gemeindeleben gibt es zurzeit kaum noch in Deutschland, wenn Gemeindeleben denn heißt, sich zu mehreren zu treffen und Gottesdienste zu feiern oder Altennachmittage abzuhalten. Doch es gibt Angebote. Der jüdische Lernkongress Limud sollte eigentlich in Berlin stattfinden am letzten Wochenende. Er ist aber nicht ausgefallen. Stattdessen haben die Referenten und zahlreiche Interessierte eben online diskutiert. Viele Gemeinden feiern auch Online-Gottesdienste und wer sich einsam fühlt, kann auch Hilfe bekommen. Jens Rosbach berichtet.
Liebe Gemeindemitglieder, zuerst in persönlicher Note. Ich vermisse Sie. Ich vermisse Sie alle.
Synagogengemeinde Köln. Rabbiner Jechiel Bruckner steht in einem leeren Gotteshaus. Wegen der Corona-Pandemie ist kein Gemeindemitglied dabei. Der Seelsorger überträgt jedoch das traditionelle Schabbat, also Freitagabendgebet, per YouTube.
Dank den modernen Medien können wir zumindest virtuell zusammen beten, lernen und uns gegenseitig erfreuen.
Synagoge Berlin, Pestalozzi-Straße. Der liberale Rabbiner Jonah Sievers stellt seinen Gottesdienst ebenfalls online auf Facebook. Bei der Aufzeichnung sind lediglich zwei Frauen anwesend, die mit Sicherheitsabstand einen Ersatzchor bilden. Synagoge Leipzig. Der orthodoxe Rabbiner Scholt Baller organisiert einen Gottesdienst über die Videokonferenzplattform Zoom. Der Seelsorger bittet dabei Gott, die Hände der Ärzte zu stärken.
Gebet für die Zeit des Ausbruches des Virus.
Bundesweit virtuelle Synagogen. Seitdem Bund und Länder Montag vergangener Woche ein Gottesdienstverbot empfahlen und anschließend weitere Kontaktverbote aussprachen, betet die jüdische Gemeinschaft am Schabbat nur noch per Smartphone, Tablet und Computer.
Ich finde das ganz entscheidend. Ja, es ist auch als jüdisches Prinzip, das Prinzip Pikuach Nefesh, also das Leben retten oder einfach auch nur Kranke versorgen, geht vor und steht über allen anderen religiösen Geboten. Also es ist schade, wenn wir nicht gemeinsam Gottesdienst machen können, aber da das der Weg ist, um Leben zu retten, ist das völlig klar, dass man sich daran dann auch hält.
Gesa Ederberg ist konservative Rabbinerin in Berlin-Mitte, in der weithin bekannten Synagoge Oranienburger Straße. Die Theologin versucht, ebenfalls online, ihren Betern zu Hause Mut zuzusprechen, etwa mit tröstenden Psalmen aus der hebräischen Bibel. Mitunter muss sie auch etwas gerade rücken, zum Beispiel die Auffassung, die Corona-Krise sei von Gott gemacht.
Wenn wir in die Geschichte schauen und gerade auch in die biblischen Texte sehen, dann ist ja häufig die Rede von Plage oder Seuche, die über die Menschheit herbricht. Und dazu gab es natürlich auch im Mittelalter theologische Antworten, der Versuch, das als Strafe Gottes zu erklären. Aber natürlich zu einer modernen Theologie und zu aufgeklärten Menschen passt sowas nicht mehr. Da gucken wir dann doch eher auf medizinische und naturwissenschaftliche Antworten.
Einige, eher liberale Gemeinden, streamen am Freitagabend ihren kompletten Schabbat-Gottesdienst. Doch die konservative Rabbinerin Gesa Ederberg geht nur mit dem ersten Teil ihrer Liturgie ins Internet, bevor der eigentliche Schabbat beginnt. So verstößt sie nicht gegen das Arbeitsverbot am religiösen Ruhetag. Denn für traditionell orientierte Rabbinerinnen und Rabbiner ist auch die Benutzung von Computern eine Form der Arbeit.
Da schicke ich vorher ein PDF unseres Gebetbuchs rum. Die meisten Leute, denke ich, haben ein Gebetbuch auch zu Hause. Und dann ist die Ermutigung eben in dem Moment, wo wir alle dann den Computer ausgeschaltet haben und die Schabbatkerzen angezündet haben, das jeder für sich alleine zu Hause zu sagen.
Um einen vollständigen Gottesdienst abzuhalten, müssen bei orthodoxen Juden mindestens 10 männliche Beter anwesend sein. Bei liberalen Juden können es auch weibliche sein. Nur wenn dieses sogenannte Minyan-Quorum erreicht ist, dürfen zentrale Gebete gesprochen werden. Um nicht gegen dieses Verbot zu verstoßen, verzichten viele Rabbiner bei ihren einsamen Online-Gottesdiensten auf das Kaddisch, ein Lob Gottes, das auch Trauernde sprechen sollen. Denn nunmehr gibt es vor Ort physisch keinen Minyan mehr.
Und jetzt gibt es ganz viel Diskussionen darüber, ob ein digitaler Minyan auch funktioniert. Und wahrscheinlich wird sich auch das jüdische Gesetz einfach durch die aktuelle Situation verändern, weil man es ja anpassen muss.
Nina Peretz engagiert sich in Berlin-Kreuzberg in der Synagoge Frenkelufer. Ihre Beterschaft, die viele junge Familien und englischsprachige Zuwanderer hat, ist technikaffin. Einige von ihnen fragen sich nun, ob man die Regeln für das jüdische Totengebet nicht auch virtuell erfüllen kann.
Jemand, der trauert, muss das Kaddischgebet sagen. Theoretisch könnte die Person das jetzt nicht sagen, weil man darf gar nicht zu 10 zusammenkommen. Also das sind Diskussionen, die wirklich grundlegende Veränderungen mit sich bringen und die sich auf ganz viele Bereiche auswirken.
Die Synagogenaktivistin beobachtet, dass sich immer mehr Bibel, Hebräisch und selbst jüdische Kindergruppen online bilden, ganz spontan.
So traurig es ist, dass man sich nicht direkt begegnet, so liegt auch eine riesige Chance darin, gerade weil die Dinge, die wir anbieten, online und digital, die können jetzt viel mehr Menschen besuchen. Also man ist nicht mehr so auf die Stadtgrenzen festgelegt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da auch lernen und einen Mehrwert haben davon.
Okay, so it's 10 o'clock, so we're gonna get started. Hi everybody.
Vergangenen Sonntag auf der Videokonferenzplattform Zoom. Rabbiner Jeremy Borowitz, ein amerikanischer Berliner mit schwarzem Vollbart, Brille und großen Kopfhörern, eröffnet das jüdische Lernfestival Limut. Eigentlich sollte das Event in einem Coworking-Space stattfinden, wurde dann aber in die Digitalwelt verlegt, wegen Corona.
I'm really excited to see so many Limutniks from all over Germany and even Europe.
Frauke, eine Berliner IT-Expertin, freut sich vor dem Bildschirm über bekannte Gesichter aus Freiburg, Stuttgart, Hannover und Köln. Selbst aus Polen ist jemand dabei, Lena, die, das Smartphone vor der Nase, mit ihrem Hund Gassi geht.
Amazing.
Thema der Lernkonferenz ist Pessach, das wichtige jüdische Fest, das dem Auszug der Israeliten aus Ägypten gewidmet ist. Die achttägige Feier beginnt dieses Jahr am 8. April. Aber wie kann man in Corona-Zeiten das traditionelle ungesäuerte Matzebrot dafür bekommen? Und beim Sederabend, bei der häuslichen Feier zum Pessachbeginn, ist es eigentlich üblich, dass ein Kind ganz spezielle zeremonielle Fragen stellt zur Bedeutung des Tages. Doch wer Single ist, darf nun, wegen der Viruspandemie, keine befreundete Familie mehr aufsuchen. Gemeinde- und Limut-Aktivistin Nina Peretz empfiehlt Flexibilität bei den vorgeschriebenen Pessach-Fragen.
Wahrscheinlich, wer ganz alleine feiert, muss sich selbst befragen. Wer das gerne möchte, hat auch die Möglichkeit, sich mit anderen zusammenzufinden über digitale Plattformen. Also man kann ja auch ein Handy oder ein Laptop neben das Essen stellen und mit Freunden das feiern. Also die streng Schabbat halten und Feiertag halten, würden das nicht machen, wegen eben Nutzung von digitalen Tools an den Feiertagen. Aber für andere kann das eine gute Option sein, sich wirklich zusammenzuschalten mit Freunden, Bekannten, Familienmitgliedern.
Seit dem Corona-Ausbruch organisiert die jüdische Community auch viel praktische Lebenshilfe. So hat die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, kurz ZWST, neue Beratungshotlines eingerichtet, vor allem für ältere Juden ohne Internet. Für alle mit Online-Zugang wurde die bundesweite Facebook-Gruppe Chavirim, übersetzt Freunde, ins Leben gerufen. Günter Jeg, der Leiter des Berliner ZWST-Büros, beschreibt das Projekt.
Man kann Mitglied dieser Gruppe werden und kann einen Bedarf oder ein Angebot offen in diese Gruppe stellen. Beispielsweise, wer kann einem älteren Ehepaar im Frankfurter Westend beim Einkauf helfen? Und es gibt jemanden aus Frankfurt, der das liest und schreibt, kann ich erledigen? Daraufhin wird der Moderator der Gruppe, der bei uns sitzt, Anbietenden und Nachfragenden miteinander verbinden.
Online-Gottesdienste, Facebook-Unterstützergruppen, Telefon-Hotlines. Die jüdische Community reagiert schnell und kreativ auf die Viruspandemie. Gleichzeitig sorgen sich viele Aktivisten, wie es weitergeht, sollten Synagogen und Gemeindezentren monatelang geschlossen bleiben. Die Rabbiner, wie Jehoshua Ahrens aus Düsseldorf, vertrauen ganz der religiösen Gemeinschaft.
Die Gemeinschaft, die Solidarität, die gegenseitige Hilfe, das sind ganz, ganz wichtige Werte, die wir haben, die ja auch das Judentum schon immer gelehrt hat. Und gerade in so einer Krisensituation zeigt sich eben, ob wir da in der Lage sind, das auch so umzusetzen. Wenn wir das schaffen, wirklich zusammenzuhalten, gemeinsam die Krise zu überstehen, und wir werden die Krise überstehen, dann können wir auch gestärkt aus dieser Krise gehen.
Jens Rosbach über jüdische Gemeinden in der Corona-Krise und über zahlreiche Online-Gottesdienste.